Dungeon Starter. Der Podcast fürs Rollenspiel leiten und spielen. Moin Moin und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dungeon Starter. Ich begrüße heute Abend bei mir den Dominik. Hallo.
Hallöchen.
Heute sind wir zu zweit. Der Matthias ist mit der Arbeit unterwegs. Aber wir haben schon mal so ein bisschen gequatscht und haben, glaube ich, ein ganz schönes Thema ausgepackt. Mhm. Und zwar soll es heute so ein bisschen um das Power-Level gehen, das die Gruppe an eurem Spieltisch vielleicht am Anfang hat, vielleicht dann irgendwann erlangt. Bestimmte Systeme handeln das ja immer so ein bisschen anders. Mhm. Mir ist es nur aufgefallen, ich leite ja gerade eine ganz frische D&D 5e-Kampagne. Nicht nur D&D 5e, sondern D&D 5e 2025.
One D&D.
Mit den One D&D, genau. Wobei mir der Begriff One D&D eigentlich jetzt so in den neuen Editionen von den Büchern gar nicht wirklich entgegengekommen ist. Entweder habe ich das überlesen oder...
Ich glaube, das war so der Arbeitstitel, unter dem sie das machen. So als eine Edition, die dauerhaft weiterläuft sozusagen.
Ja, genau. Jedenfalls in diesem One-D&D oder in der 2025-Version haben die netten Herren und Damen von Wizards of the Coast ein paar Anpassungen gemacht, sag ich mal. Ne? Die bestimmte Fähigkeiten und sowas von den Spielercharakteren, die tatsächlich mehr Schaden machen. Also mehr Schaden, aber auf beiden Seiten ist so ein bisschen ein sich durchziehendes Thema. Das heißt, auch die Fights werden so ein bisschen schneller und die hitten ein bisschen härter. Ich meine, kennt ja auch jeder, ja, der schon mal so eine Session geleitet hat und irgendwie ein Fight bricht aus, gerade in D&D, wird es halt irgendwann dann doch zu der eine Sack voll Hitpoints steht vor dem anderen Sack voll Hitpoints und es wird einfach so lange gewürfelt, bis der eine halt eben auf null ist. Und ich glaube, da wollten sie dem Ganzen ein kleines bisschen entgegenwirken und das einfach so ein bisschen anzuziehen. Ne? Deshalb dieses Ding. Was ich jetzt aber in meinen ersten paar Fights gemerkt habe, ist, also meine Level 1 Party, ne, hat ein Encounter jetzt, oder hat jetzt schon zwei Encounter, die rechnerisch deadly wären, ne? Beyond deadly quasi. Ja. Mit Bravour gemeistert. Ja, also ich glaube, ich habe in diesen zwei Fights insgesamt irgendwie ein, zwei Mal getroffen oder so. Und ansonsten haben die mir wirklich den Hintern versohlt. Das muss man mal so sagen. Das war echt ein bisschen, ja, ich will nicht sagen frustrierend, ne, weil es ja immer so ein bisschen, ich will euch killen, aber eigentlich will ich euch nicht killen, weil ich bin euer Fan. Aber eigentlich will ich euch killen, weil ich euch killen muss.
Eigentlich will ich euch maximal herausfordern.
Genau. Jedenfalls, ich war überrascht, wie viel dann doch so eine Level-1-Gruppe an Schaden einfach austeilen kann. Das war schon hart. Und ich habe mir nur gedacht, habe ich irgendwas falsch gemacht? So war das irgendwie was auf meiner Seite? Hätte ich da irgendwas anders machen können? Bis dann in diesem zweiten Fight ein Skelett dann doch mal den Paladin sogar getroffen hat. Und mit dem Schaden, den ich ausgewürfelt habe, ich den in einem Hit fast down geschickt habe. Und da habe ich gedacht, okay, gerade bei Low Level, ne, ist es einfach ein Ding, dass so Fights extrem swingy sind. Ne? Also die schwingen schnell von einem ins andere. Und ich glaube, das war schon immer so, ne, gerade in D&D. Ne, und das ist jetzt, glaube ich, nur noch so ein bisschen verstärkt. Weil da gibt's ja auch immer so ein bisschen den Begriff dieser Todesspirale, ne? Was dann mit der Action Economy zusammenhängt. Ne? Also Action Economy ist ja quasi, wie viele Angriffe pro Runde bekommt jede Seite. Ne? Und wenn ich jetzt als Dungeon Master mir nur ein Monster rausgeholt habe, dann sind die Spieler ein Vorteil, weil mein Monster gerade auf Level 1 halt oft nur eine Attacke oder maximal zwei bekommt und die Spieler halt eben 4 bis 8, je nachdem, ob die jetzt eine Bonus-Action noch irgendwie haben, die sie benutzen können oder so. Mhm. Nur das mal so als kleiner Deep Dive. Sorry, wenn ich da jetzt für ein paar Anfänger vorgegriffen habe, aber gewöhnt euch dran, das ist so die Lingo. Wenn aber dann ein Spieler down geht, ne, und dann haben sie auf einmal nur noch drei Viertel ihrer Angriffskraft quasi. Und das kann halt eben dazu führen, dass so ein Fight extrem schnell einfach mal kippt. Dann irgendwann. Von daher war ich jetzt nicht so niedergeschlagen, weil ich mir dachte, es hätte auch anders ausgehen können. aber da kam jetzt auch so ein bisschen unsere Idee für die Folge heute her, dass wir gesagt haben, naja, also so Power Level, also wie stark die Gruppe ist, das verändert sich in verschiedenen Systemen verschieden krass. Na, und in D&D ist es ja einfach so, dass hier auch vom Buch her gibt es ja diese vier Stufen, diese vier Tiers of Play nennen die das. Ne? Das eine ist von Level, alle fünf Level oder so. Ne? Mhm. Bis Level 5 ist es so lokale Probleme, dann bis Level 10 ist dann irgendwie so Probleme, die quasi so in einem Land irgendwie spielen oder auf einem Kontinent, dann Level 3 bis Level 15 dann quasi, ist es dann die ganze Welt und darüber ist es dann so das Multiversum. Mhm. Und so wird es immer grandioser, so ein bisschen in D&D. Und da kann man ja schon sehen, dass diese Aufwärtskurve echt extrem steil nach oben geht. Oh yeah. Wenn man sich auf Level 1 noch Sorgen machen muss, okay, hat mich jetzt ein Goblin mit so einem rostigen Pfeil irgendwie getroffen und bin ich jetzt, ist das mein Ende? Mhm. Und auf Level 20 bekämpfst du halt eben den Gott des Todes selbst oder so auf irgendeinem Abgrund, im Pandemonium oder was auch immer. Und das ist natürlich ein sehr, sehr krasser Unterschied einfach, ne? Aber, wie du ja auch schon im Vorgespräch gesagt hast, es gibt ja auch Systeme, da fällt das gar nicht so stark ins Gewicht, ne? So dieses Aufleveln. Mhm.
Genau, ja. Also zu D&D noch, ich finde, das sieht man auch an der Zauberspruchliste immer ganz schön. Mhm. Wenn man sich den Magier anguckt, so mit den Level 0 Cantrips. So, ja, ich erschaffe eine Handvoll Bären, die mich satt machen. Bis zu Stufe 9, ja, ich habe einen Wunsch frei und darf mir alles wünschen.
Genau. Ich kann die Realität beeinflussen.
Power Word Death.
Ja.
Ich sage es einfach und das, was auch immer es ist tot.
Ja. Das ist schon echt. Also, diese Power Word Kill, ich habe auch mir ab und zu schon mal das Monster Setbox angeguckt, die das halt eben haben. Und es fühlt sich einfach irgendwie dreckig an. Ne? So, dieser Spell, das fühlt sich extrem dreckig an. Es gibt keinen Rettungswurf, es gibt gar nichts, ne? Kein Angriffswurf, was auch immer. Es ist einfach nur zack und ich fühle mich nicht so gut, Mr. Stark.
Ja, ich hatte immer so das Gefühl, dass bei D&D so eine Kurve da drin ist, die am Anfang anfängt, es ist alles irgendwie super tödlich und man muss sich vor allem irgendwie wegducken. Dann hat man zwischendurch eine Phase, wo man noch einigermaßen kompetent irgendwie agieren kann. Mhm. Und dann kommt so eine dreckige Phase, wo einfach die falsche Kombination mit dir einfach den Boden aufwischt. Mhm. Aber du halt auch mit allem anderen selbst den Boden aufwischt. Also irgendwie fand das vom Feeling her ganz spannend.
Mhm.
Aber wie du auch schon gesagt hast, andere Systeme machen das ein bisschen anders. Die haben nicht ganz so eine krasse Varianz mit drin. Es gibt ja auch Spiele, die quasi auch für ein Power-Level mehr oder weniger konzipiert werden und das auch mehr oder weniger gar nicht so stark verlassen.
Ja.
Ich glaube, Cthulhu ist ein ganz gutes Beispiel dafür, weil es ist ja auch ein Kampagnenrollenspiel in einigen Fällen. Und da hast du ja quasi fast gar keinen Zuwachs. Also deine Fähigkeiten werden natürlich ein bisschen besser, aber das ist ja, wenn du jetzt den Abend spielst und kannst dir vielleicht mal ein Häkchen bei einem Skill setzen und dann am Ende das drauf würfeln, dass der mal irgendwie einen Punkt hochgeht oder so.
Ja.
Da brauchst du schon eine ganze Weile, dass du da einigermaßen kompetent irgendwie bist. Ich meine, klar, du kannst Mythos-Zauber irgendwie erlernen, wenn der Charakter das hergibt oder so, aber ich glaube, bis du da einigermaßen kompetent damit bist und damit wirklich irgendwie abenteuerumwälzende Sachen machen kannst, ist der Charakter irgendwie insane und
nicht mehr zu gebrauchen.
Ja.
Jenseits von, ja, gut und böse.
Genau.
Ja, das stimmt.
Es gibt auch noch Systeme, die auf Erfahrungspunkten basieren, also so DSA beispielsweise, da kann man dann halt, glaube ich, auch mehr in die Breite gehen. Also man ist natürlich irgendwann in manchen Skills auch relativ kompetent, aber meistens kauft man sich dann noch irgendwas dazu, irgendwelche zusätzlichen Manöver oder irgendwelche Sonderfähigkeiten oder sowas.
Mhm.
Ja, und andere Systeme machen das halt mehr oder weniger so mit dem, was die Charaktere, ja, also an Soft Skills, sage ich jetzt mal, bekommen, welche Connections sie haben, welchen Ruf sie haben. Vielleicht welchen Kram sie so alles angehäuft haben, mit dem sie irgendwie interagieren können. Dass das halt wichtiger ist, als quasi in der Charakterprogression irgendwie noch mehr Level und noch mehr Bling Bling und Bang Bang zu haben.
Total, ne? Es ist ja auch so ein grundlegender Unterschied, wo du auch Wert drauf legst, so ein bisschen, ne? Also das ist ja auch immer sehr abhängig vom System einfach, ne? Du hast ja schon gesagt, bei Cthulhu kannst du irgendwann halt Mythos-Punkte halt irgendwie, einen Mythos-Zauber quasi erlernen, bei den richtigen Charakteren, klar, aber da geht es ja ein bisschen mehr darum, dass wenn du es schaffst, Charaktere quasi in die nächsten Sessions mitzunehmen, ne, so diesen, wie das auch in Lovecraft-Geschichten halt irgendwie ist, ne, so diesen langsamen Abstieg in den Wahnsinn quasi dann so ein bisschen mitzukriegen. Und das ist halt Teil des Spiels einfach, ne? Während in D&D geht's halt drum, ne, also alles, was du bekommst bei deinem Level-Up oder fast alles, ist darauf ausgelegt, irgendjemandem noch härter auf die Schnauze zu hauen. So, und da siehst du dann auch, okay, darauf ist dieses Spiel dann halt einfach auch so ein bisschen ausgelegt. Ne? Oder das ist so das Herz so ein bisschen von dem Ganzen. Natürlich kannst du viele verschiedene Systeme auch zu bestimmten Sachen machen. Ne? Ich kann auch eine Game of Thrones mäßige Kampagne irgendwie spielen und dafür D&D als Grundlage nehmen. Ob das jetzt das beste System dafür ist oder nicht, ist sei mal dahingestellt. Na, aber ich kann es machen. Nur das ist ja quasi, gerade für die Spielercharaktere ist das System ja wirklich am greifbarsten bei einem Level-Up. Ne? So, okay, was bekommt mein Charakter jetzt irgendwie cool dazu? Ne? Und das ist natürlich was grundlegend anderes, wenn du sagst, okay, du kannst jetzt nochmal angreifen und mit der und der Fähigkeit kannst du jetzt Leute irgendwie einfrieren oder was auch immer. Versus wenn du zwischen Abenteuern einfach, weiß ich nicht, Gerüchte aufschnappst oder sowas und du kriegst einfach so die Story als Belohnung. Ne? Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Belohnung, worüber wir ja schon mal eine Folge gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, da gibt es ja auch verschiedene Stellschrauben, die man dann auch irgendwie mit berücksichtigen kann. Also bei D&D ist es ja auch, gibt ja auch, glaube ich, immer noch zwei Systeme. Es gibt einmal Erfahrungspunkte, nach denen man spielen kann. Oder es gibt Meilensteine, dass man sagt, jetzt, keine Ahnung, das Abenteuer ist rum oder wir haben hier diesen wichtigen Punkt im Abenteuer erreicht. Jetzt gibt es quasi das Level-Up. Also dass quasi das Level-Up mit dem Plot kommt sozusagen.
Ja, genau. Was natürlich für einen Dungeon Master ganz geil ist, ne? Du hast den Finger am Regler.
Genau, ja. Ja, oder halt, ob du quasi sagst, du erspielst dir die Sachen. Also bei Deadlands gibt es ein Chip-System bei Deadlands Classic, wo man sich die Chips mit gewissen Meilensteinen, die man erreicht, erspielen kann. Diesen aber kann man einerseits einsetzen als Ressource, so als Glückschips, um so die eigenen Würfe nochmal irgendwie zu retten. Oder halt, wenn man sie aufgehoben hat, am Ende vom Abenteuer, um halt seine Fähigkeiten damit zu steigern. Und das ist immer so ein Balanceakt. Okay, benutze ich es quasi, um weniger selbst irgendwie auf die Fresse zu kriegen, oder benutze ich es halt, um irgendwie stärker zu werden und stecke dafür halt ein bisschen mehr ein.
Okay, also du hast da quasi die Wahl zwischen situativ und halt irgendwie was deinem Charakter permanent irgendwas bringt.
Genau, ja.
Okay.
Ja, also das ist quasi halt einfach eine weitere Ressource so in dem Sinne ist. Also das ist quasi das eine Ding, so quasi wie oft gebe ich quasi diese Ressourcen raus, um die Steigerung irgendwie zu fördern. Also gibt ja auch Shadow of the Demon Lord, also Schatten des Dämonenfürsten auf Deutsch.
Ja.
Da ist ja quasi die Regelung, am Ende jeder Session wird gibt es ein Level-Up.
Also, am Ende jeder Session?
Genau, oder am Ende jedes Abenteuers gibt es einen automatischen Level-Up. Und man spielt, glaube ich, 10 Abenteuer und dann ist quasi die Progression durch oder so. Irgendwie sowas in die Richtung war das. Hab jetzt auch noch nicht gespielt, sondern nur gelesen, deswegen ist da das Wissen ein bisschen löchriger.
Ja, ich hatte das mal von Matthias mal ausgeliehen, hat mir da ein paar Sachen rausgeklaut, ja.
Ja. Genau, und ich kenne auch Gruppen, die spielen immer einen kompletten Tag. Also die treffen sich quasi irgendwie Samstag, Sonntag morgens und spielen bis abends durch. Und dann gibt es abends immer das Level-Up. Egal, wie weit man jetzt gekommen ist, es gibt immer am Ende des Tages gibt's ein Level-Up.
Okay.
Ja, das ist quasi so eine Möglichkeit, quasi diese Level-Ups halt entsprechend zu verteilen. Das heißt, du kannst natürlich als Dungeon Master bei D&D sagen, ja, keine Ahnung, ein Meilenstein ist für mich halt am Ende eines längeren Abenteuers oder ich mache halt verschiedene Akte und mache dann quasi danach immer einen Meilenstein. Darüber kann man das ja so ein bisschen steuern, auch so wie je nachdem, was man so im Auge hat, wie lange die Kampagne eigentlich so dauert. Oder bei Systemen wie DSA kann man natürlich die Erfahrungspunkte gröber oder feiner verteilen, je nachdem. Das ist ja quasi so die eine Progression. Und die andere Progression, die es ja in D&D gibt, ist ja so die Gegenstandsprogression, das Ausrüstungslevel, was man so bekommt.
Ja, ja.
Und da, im aktuellen System weiß ich gerade gar nicht auswendig, aber in alten Systemen waren teilweise auch Tabellen drin, welchen Reichtum ein Charakter auf welcher Stufe haben sollte. Und in den ganz alten D&D-Editionen war es ja auch im Prinzip das, was du an Reichtum mit nach Hause gebracht hast, hat bestimmt, was quasi dein Level war oder wie weit du davor fortgeschritten warst.
Ja.
Und das kannst du dann darüber dann auch steuern und kannst sagen, keine Ahnung, bei mir fallen jetzt einfach mehr magische Gegenstände rum oder auch wenn du jetzt hier Tausende an Goldmünzen zu Hause gehortet hast und die in der Portokasse mit dir rumschleppen kannst jeden Tag, dann ist ja auch die Frage, ja, wie oft kommt man an so einem Magic Shop vorbei? Also gibt es den in jedem Kaff oder muss man in eine größere Stadt oder?
Ja. Genau. Ja, total. Ich habe auch, also ich merke das auch bei mir, ich gebe gerne auch früh schon coole magische Gegenstände aus. Mhm. Zwar jetzt nicht super krasse irgendwie, ne, so jetzt meine Gruppe ist jetzt Level 2. Da würde ich jetzt nicht schon irgendwie ein Holy Avenger oder sowas, so ein legendäres Artefakt irgendwie reinschmeißen. Es sei denn, es ist verflucht oder so und ich brauch's für die Story oder so.
Da sprichst du genau mit dem Richtigen.
So, ich wollte gerade sagen, ich habe mir langsam so ein paar Sachen von euch abgeguckt.
Ja, müssen wir mal mit deiner Gruppe sprechen, ob das ein guter oder schlechter Einfluss ist.
Naja gut, die kennen mich ja noch nicht so lange. Ne? Aber genau, das ist ja natürlich auch was, dass wenn in so Systemen, in denen es magische Gegenstände gibt, es müssen ja noch nicht mal magische Gegenstände wie in D&D sein. Ne, ich wette, es gibt da auch ganz viele andere Systeme, die halt irgendwie krassere Technologien oder sowas, wenn ich an Cyberpunk denke, irgendwelche Augmentations oder sowas, ne, die man halt bestimmt ja auch finden kann und dann irgendwie installieren kann oder so. Aber damit steigerst du ja auch quasi das Power-Level von deiner Gruppe, worauf du dann ja auch wieder reagieren musst oder ne, damit sich nicht alles super easy anfühlt. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, du kannst auf jedem Power-Level normalerweise, wenn das so vom System vorgegeben ist, kannst du ja irgendwas bauen, was tatsächlich eine Challenge ist für die Spielenden. Ne? Da kommen zum Beispiel auch noch so Sachen dazu wie, wenn ich merke, okay, ich komme mit nur Hitpoint-Gebäsche, komme ich nicht besonders viel weiter bei dieser Gruppe, weil der Barbarian stellt sich einfach immer vorne hin und saugt diese Hits halt eben auf und es gibt nichts, was ich tun kann gegen den. Dafür gibt's dann halt eben Monster mit bestimmten Effekten. Ne? Eine Medusa, die dann auf einmal anfängt, jemanden zu versteinern oder irgendwelche Mindgames von irgendwelchen Magiern oder so, ne? Die dann anfangen, den Wizard oder den Fighter irgendwie zu manipulieren. Und das heißt, was ich dem Power-Level entgegensetze, das ist ja auch dann immer noch so ein bisschen offen. Ne? So, da gibt's verschiedene Wege, die man da gehen kann.
Mhm. Ja, also jetzt gerade so zum Thema Power Level jetzt bei Shadowrun vielleicht. Auch wenn man da irgendwie niedrigstufiger anfängt, vielleicht so als Straßengänger oder sowas. Sobald da quasi mehr Kompetenz oder mehr Power Level bei den Charakteren da ist, desto andere Jobs bekommen die ja theoretisch auch. Also wenn die jetzt irgendwie dann irgendwann Millionen in ihre Ausrüstung gesteckt haben und halt voll vercybert sind, dann werden die halt nicht die Straßengänger-Jobs annehmen und halt irgendeine Tankstelle ausrauben, dann werden die entsprechend auch andere Jobs machen und dementsprechend kann man auch eine andere Opposition dann aufführen. Oder wenn sie sich irgendwie Namen gemacht haben, dann wird halt irgendwann die Opposition auch merken, okay, keine Ahnung, das hier ist die Heldengruppe, die den großen Barbaren an der Front hat. Ja gut, dann werde ich denen halt auch anders in der Opposition begegnen, als wenn ich sie nicht kenne und einfach so meinen Standardhandlanger-Trupp vorbeischicke.
Voll, ja. Taktik ist halt dann auch einfach so ein bisschen das Zauberwort, ne? Das klar, ne? Die Gegner, gegen die Gruppe halt eben vorgeht, sind halt auch nicht alle doof und denken sich vielleicht nochmal irgendwie was, haben einen Plan in der Hinterhand oder so. Ja, das stimmt. Aber trotzdem finde ich, also, und das ist ja wieder so ein bisschen persönliche Präferenz. Also ich mag das in Games, wenn es tatsächlich eine klare Kurve einfach gibt, wenn ich auf Level 1 bin und ich, das merke ich auch gerade mit der Gruppe, ne? Die sind auf Level 1 und gucken dann schon so ein bisschen, oh, was könnte ich denn dann auf höheren Leveln irgendwie machen? Einfach mal testweise irgendwie den Charakter auf Level 10 gestellt oder so. Mhm. Und dann, oh, krass, okay. Und einfach so ein bisschen inspiriert werden davon und so ein bisschen Vorfreude darauf, oh, was ich irgendwann mal irgendwie Krasses machen kann. Mhm. Und das ist ja auch bei sau vielen Games einfach so ein bisschen die Vorfreude auf Sachen oder das Hinarbeiten auf irgendwas, ne? So dass, mhm, das ist ja, auch das kannst du ja wieder aus dem Story-Kontext sehen oder halt eben auf einer mechanischen Ebene, ne? Aber ich finde das immer ziemlich cool. Auf der anderen Seite ist ja auch überhaupt nichts schlimm daran, wenn wir jetzt wieder so ein System, ich führe es sehr gerne oft an, Alien haben, wo es gibt auch ein begrenztes Level-Up-System, so ein bisschen, ja, aber eher auch, es ist jetzt nicht so krass. Ja. Es gibt dann verschiedene Fähigkeiten, die du dann besser, die du besser kannst. Du kannst, glaube ich, Talente noch irgendwie erwerben, irgendwann im Laufe der Zeit, dass du halt in bestimmten Sondersituationen so irgendwas Cooles machen kannst oder sowas. Mhm. Aber da ist es ja halt eben auch, dass du dein Schiff zum Beispiel upgraden kannst. Ne? Also das kannst du zwischen den Abenteuern halt eben dann auch machen. Mhm. Wo es ja auch einfach eine Sache ist, wo du halt immer wieder was rein investierst als Spieler, was dir auch wieder ein Gefühl von Fortschritt quasi gibt. Mhm. Ich habe dann aber doch das Gefühl, dass wenn du jetzt so Sachen hast wie ich hier bei Powered by the Apocalypse zum Beispiel, bei den ganzen Games. Ich glaube, die haben auch nicht wirklich so eine krasse Level-Up-Geschichte halt eben drin verbaut, ne? Mhm. Was ja auch ganz cool sein kann, wenn du dich mehr auf die Story fokussierst, ne? Da hast du halt eben dann den, ja, was heißt Nachteil, ne? Aber so dein Charakter fühlt sich halt immer relativ gleich an, bis auf das, was er halt eben er oder sie durchgemacht hat. Ne? Also das heißt, es ist wirklich eine reine Story-Entwicklung. Und bei D&D zum Beispiel ist es halt eben was ganz anderes. Da hast du aber, würde ich sagen, auch irgendwie so ein bisschen das Ding, je höher du kommst mit dem Level oder auch wenn deine Gruppe irgendwann auf einem bestimmten Power-Level ist, dann fängst du an, so ein bisschen zu vermissen, wie es sich am Anfang angefühlt hat. Ne? Dass tatsächlich irgendwie eine Ruine oder so, wo sich Kobolde drin verschanzt haben, tatsächlich eine Challenge ist, weil man auf Fallen noch achten musste oder so. Wenn auf Level 8 oder 9 oder so der Druide ankommt, sich in eine kleine Mücke irgendwie verwandelt oder so und dann einmal den Dungeon abfliegt, und quasi alles schon mal vorher auskundschaften kann und was auch immer und da so ein bisschen die, ja, was heißt, die Überraschung weg ist, ne? So, aber es gibt nicht mehr so den gleichen, das gleiche Gefühl von Entdeckung und von Gefahr und sowas, ne? Mhm. Und ne, das heißt, du hast am Ende immer so ein bisschen mehr das, okay, war eigentlich ganz cool, wie es sich am Anfang angefühlt hat. Und am Anfang hast du, okay, ey, guck mal, so die Vorfreude auf das, was da dann noch kommt. Ne? Das heißt, ne, du willst da immer irgendwie so ein bisschen woanders sein, als du gerade bist.
Mhm. Ja. Das Gras ist immer auf der anderen Seite grüner.
Ja, genau. Ja. Hat einfach beides was, ja.
Ja. Ja, da finde ich es ganz spannend, dass es für D&D auch so diese Handlanger-Regel gibt, dass halt, wenn du eine gewisse Anzahl an Stufen von einem Monster weg bist, dass das Monster halt auch einfach behandelt wird, als hätte es einen Hitpoint. Sobald du es triffst, ist es halt weg, weil es einfach nicht mehr für dich relevant wird.
Ja. Genau.
Und dass du dich dann halt wirklich auf die großen Brocken konzentrieren kannst. Ich meine, da gibt's ja auch Memes bei D&D, am Anfang so der klassische Dungeon mit den Goblins drin und so weiter dann ist und dann ist halt irgendwann, sind halt die Mooks im Dungeon, also die normalen Gegner sind halt irgendwelche, keine Ahnung, Mindflayer, Drachen, was auch immer, die halt im selben Dungeon rumsitzen, aber halt einfach, weil die Gruppe ein höheres Level hat, sind sie halt einfach auch selber stärker.
Ja, total. Ja, das ist ja auch ein bisschen in Videospielen auch so, ne? Dass so dieses Mitleveln von den Feinden halt eben auch passiert, ne? Und Ich fand's aber trotzdem nach wie vor, ich fand's einfach geil, als ich in The Witcher zum Beispiel, ne, bin ich irgendwo langgeritten, über irgendeinen Bergkamm oder so, über irgendeinen Hügel Und auf einmal hat mich ein Greif angefallen. Ist es nur ein Greif? Gibt's doch, oder?
Mhm. Es gibt nur einen Greif, ja.
Und der war halt, weißt du, da habe ich dann schon gesehen, okay, da ist irgendein Totenkopf neben der Lebensanzeige. Dann so, ja gut, versuchen wir mal. Mhm. Und als ich dann gemerkt habe, okay, der wischt halt wirklich den Boden mit mir, das fand ich dann auch wieder ein bisschen cool, weil das Spiel dann gefühlt nicht auf mein Powerlevel reagiert hat, sondern das war halt einfach das Monster. Und das war da und das hat die Hitpoints, die es hat, und das hat die Angriffsstärke, die es hat. Mhm. Und das war's halt, ne? Und das fand ich halt schon ziemlich cool. Ich weiß nur nicht, ob sich das immer so in Tabletop-Rollenspiele übersetzen lässt. Weil es ist halt irgendwo, wenn die Gruppe das Gefühl hat, okay, die Story hat uns jetzt hier hingeführt. Und wenn die Story uns hier hingeführt hat, dann gibt's bestimmt eine Möglichkeit, das hier irgendwie zu schaffen, ne, diesen Fight zu überleben, dieses Monster zu töten, was auch immer. Das muss aber nicht immer der Fall sein. Wenn ich als Spielleitung quasi das Gefühl habe, ey, die Story hat damit nichts zu tun, Leute. Das war hundertprozentig ihr. Und wie man das dann immer, weil wenn du dann halt wirklich sagst, ne, das ist ein Monster und was auch immer, und dann, aber, ne, und da ist dann quasi auch so ein bisschen verschiedene Annahmen und da kannst du eine Diskussion geben und so, ne?
Ja, die Richtung finde ich tatsächlich sogar noch relativ plausibel machbar, dass man halt einfach sagt, ja, keine Ahnung, da steht irgendwas und wir als Spielgruppe haben einfach das Gefühl, da drin kommen wir jetzt nicht vorbei. Das ist jetzt nicht unsere Liga, wir gehen woanders spielen.
Mhm.
Das finde ich sogar noch eher plausibel vermittelbar, als zu sagen, ja, wir haben jetzt hier irgendwie einen Abenteuer-Hook irgendwie aufgesammelt, den haben wir uns mal in unser Notizbuch geschrieben und der war eigentlich ganz spannend, aber wir hatten gerade andere Sachen zu tun. Na, jetzt 5 Level später, ja, das ist schon cool, lass mal da vorbeigehen, gucken, was ist, und dann sind es halt nur die Startmucks, die wir damals eingeplant haben, und mit denen wischen wir halt einfach den so komplett ohne Spannungsbogen einfach durchweg den Boden auf.
Ja, yeah, genau, wir marschieren einfach
durch. Das ist halt dann, finde ich, irgendwie ein bisschen schwieriger. Also das Unterfordern finde ich viel schwieriger, als überfordert zu werden als Gruppe.
Ja, stimmt. Ja, weil es sich dann halt einfach so leer anfühlt einfach, ne?
Ja. Also ein Videospiel, das einigermaßen gut macht, meiner Meinung nach, ist die Dark Souls-Reihe.
Mhm.
Und so die Spiele außenrum, also Elden Ring und Bloodborne und Demon's Souls.
Die ganze From Software-Brigade.
Und die noch älteren Sachen von denen.
Ja.
Weil da ja im Prinzip auch die normalen Gegner noch so eine kleine Herausforderung irgendwie darstellen können, wenn man die halt irgendwie ignoriert. Also,
stimmt,
und da ist vor allen Dingen halt auch so dieses, ja, die Gegner werden nicht stärker, man selber wird zwar stärker, jetzt aber auch nicht so auf so einer riesen Kurve, sondern das hauptsächliche Ding ist einfach, wie gehe ich mit der Situation um? Und so diese Awareness für die Situation und die Fähigkeit, die man quasi erlernt und wie man mit den Gegnern umgeht, das ist ja so das hauptsächliche Progressionsding, was man dann hat.
Ja.
Und vielleicht rennt man dann immer noch an den selben Startgegnern vorbei, aber man putzt halt dann einfach routinierter weg, sozusagen.
Naja, weil man schon weiß,
was zu tun ist. Und da finde ich die Balance relativ gut getroffen zwischen, man kommt gut an den Gegnern vorbei, damit einem die Startgegner nicht aufhalten in der weiteren Progression, aber es fühlt sich trotzdem nicht so an, als wären die komplett irgendwie belanglos.
Sie sind halt immer noch gefährlich, ne? So, ja, das stimmt schon, ne?
Und das finde ich bei Rollenspielen, also Pen-Paper-Rollenspielen, also gerade bei D&D finde ich die Balance nicht gut getroffen.
Ja.
Aus meinem Gefühl raus.
Ja.
Weil die ganzen Startgegner halt irgendwie dadurch, dass das Powerlevel halt so stark wächst, halt vollkommen irrelevant werden irgendwann.
Total.
Das kriegen andere Systeme ein bisschen besser hin, aber das sind auch alles Systeme, die ein engeres Powerlevel haben.
Ja. So, ja, das stimmt, ne? So, je weiter dein Charakter quasi aufsteigt, desto schwieriger wird es, das halt irgendwie dann zu vereinbaren oder so, ne? Dann musst du halt wirklich, wenn du auf höheren Leveln irgendwelche Goblins halt eben benutzen möchtest, dann brauchen die irgendwie einen General und noch einen Schamanen oder sowas, ne? Und dann wird's halt genau so zu dem, was du sagtest, ne? Dann gibt's halt eben die Fußtruppen, die dann wirklich mit einem Hit einfach weg sind. Mhm. Und dann gibt's halt die so ein bisschen beefier sind. Was du natürlich machen kannst, ist, ich habe das jetzt auch versucht in so ein paar Encountern quasi die Gegner zu besiegen, gar nicht so zum Hauptziel zu machen immer, sondern es gibt immer irgendwie was die gerade versuchen zu tun oder so, wo die Spielenden quasi sich zumindest mal so ein Ziel setzen können. Okay, das müssen wir jetzt gerade irgendwie verhindern. Und dann ist da quasi schon mal so ein bisschen der Fokus geschiftet quasi, ne? Also von meiner Seite jedenfalls. Oder du kannst immer noch versuchen, bestimmte Umgebungsgeschichten irgendwie mit einzubeziehen, dass du in einem Haus kämpfst, was irgendwie zusammenfällt und so, und du musst bestimmte Rettungswürfe machen, dass du nicht unter irgendwelchem Schutt begraben wirst oder so, ne? Das heißt, du hast immer noch so ein paar Stellschrauben, auch wie die Gegner sich taktisch quasi verhalten, aber auch da bist du halt limitiert, ne? Weil auch wenn irgendwie drei Goblins auf einmal irgendwie angreifen und die kriegen alle irgendwie Vorteil, weil sie halt eben zusammen angreifen, auch das, ne, wenn die Spielenden dann irgendwann eine Rüstungsklasse von 19 plus halt irgendwie haben, jo, ne, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach gegen sie. Ja. Das stimmt schon, ja. Aber klar, ne, und so gibt's, glaube ich, auch nicht den richtigen Weg, so ein bisschen mit Powerleveln irgendwie umzugehen. Jedenfalls nicht objektiv gesehen. Ne? Natürlich in den verschiedenen Systemen, die Systeme sagen dir schon, wo da Wert drauf gelegt wird und was du halt eben anpacken kannst, so ein bisschen, um das interessant zu halten. Mhm. Aber ja, ne, letzten Endes ist es auch eine Feeling-Geschichte.
Ja, also es macht ja auch, es ist ja auch nicht verkehrt, einfach mal zwischendurch zu sagen, wir wechseln einfach mal das Power-Level. Mhm. Und wir spielen mal eine Parallelgeschichte und da haben wir halt alle, wir steigen einfach mit Level 10 ein. Mhm. Oder meine Shadowrun-Gruppe hat halt jetzt ihren eigenen Vertibird, mit dem sie rumfliegen kann und die entsprechenden Kontakte, dass sie irgendwie in der Klinik direkt wieder zusammengeflickt werden können. Und ja, Munition ist auch kein Problem und dann gib ihm halt einfach mal.
Ja.
Dann, keine Ahnung, machen wir halt mal in Shadowrun mal eine Black Hawk Down-Situation in irgendwie. irgendwo. Also geht ja alles irgendwie. Also kann man ja immer flexibel auch wechseln und zur Not macht man halt mal einen kleinen Spin-off oder irgendwie mal so einen kleinen One-Shot irgendwie nebenher. Mhm. Und ich glaube, viel ist auch einfach so das Gruppengefühl, was sich halt einfach irgendwie richtig anfühlt. Also genau wie mit dem Spieltempo. Es gibt ja Gruppen, die wirklich in einem Affenzahn durch die Abenteuer durchjagen. Es gibt auch Gruppen, die lassen sich da einfach jahrelang Zeit für ein Abenteuer, um alles irgendwie auszuspielen.
Ja.
Und ich glaube, genauso ist es auch mit Power-Level. Das Einzige, was, glaube ich, generell mit Vorsicht zu genießen ist, ist der Gruppe das Power-Level wieder runterzudrücken.
Mm, ja.
Also was ja meistens irgendwie mit irgendwelchen Einschränkungen oder mit weggenommenen Sachen einhergeht oder dass man halt jetzt irgendwie so die ganze Welt irgendwie nochmal höher dreht und die Gruppe dann halt wieder irgendwie die kleinen Ärsche sind, die nichts mehr können.
Klar, ne, weil sich's da auch wieder einfach dann so anfühlt wie, okay, wir haben diese ganze Arbeit jetzt gemacht, für was? So ein bisschen, ne? Das stimmt, ne? Aber auch das ist ja, glaube ich jedenfalls, auch eher so ein bisschen moderne Sicht auf sowas, ne? Ich weiß, ich habe mal gehört, dass in den ersten Editionen von D&D gab's, glaube ich, den schwarzen Drachen oder irgendwie sowas, den negative Level quasi verteilt hat mit seiner Atemattacke.
Ja, generell Untote haben viel mit negativen Leveln oder irgendwie Fähigkeitsreduktion und sowas gemacht, ja.
Die halt auch permanent waren dann einfach, ne?
Oder halt sehr, sehr schwierig auf niedrigen Leveln wieder wegzukriegen, ja. Weil du halt entsprechend hochleveligen Kleriker erstmal finden musstest, ja.
Ja. Ja, wo du ja auch dann heute sagen willst, okay, also so rein aus der Spielerpsychologie gibt's kaum was sich irgendwie beschissener anfühlt, als dass dir halt wirklich Kräfte teilweise permanent halt weggenommen werden einfach, ne? Mhm. Auch da hast du als Spielleitung natürlich das in der Hand und kannst halt irgendwie dir einen Weg ausdenken, wie man das vielleicht nochmal irgendwie rückgängig machen kann und sowas, ne? Aber klar, ne, so Sachen, den Spielenden irgendwas wegzunehmen, was jetzt irreversibel ist immer so ein bisschen, ne? Es kann halt ein Motivator sein, wenn sie eine Möglichkeit sehen, irgendwie das wieder rückgängig zu machen oder so. Wenn ich wirklich will, dass die Gruppe irgendeinen NPC hasst, irgendeinen Big Bad Evil oder so, dann lasse ich natürlich den irgendwelche Gegenstände kaputt machen oder klauen oder was auch immer, ne? So, das, ne, da wo die Charaktere dran hängen einfach, ne? Aber dann gibt's vielleicht auch irgendwie eine Möglichkeit, das nochmal zu fixen oder weiß ich nicht, ne? Also irgendwie sowas. Das und so ein bisschen Spielen gefangen nehmen und sowas. Das ist auch immer, damit sollte man nicht wirklich planen, sag ich mal. Weil Spielende geben ungern etwas auf oder geben auch ungern einfach nur auf, ne? Das gehört auch zur Wahrheit.
Mhm. Ja, mir fallen dann noch so lustige Sachen rein, wie die Cyberware zu bricken, dass die nicht mehr funktioniert. Oder dem Magier Cyberware zu implantieren, damit sein Magie-Skill runtergeht in Shadowrun.
Oha.
Okay. Das sind auch echt fiese Sachen. Oder das Rostmonster bei D&D. Das ist ja auch schon auf niedrigen Leveln verfügbar und macht halt einfach die ganze Ausrüstung kaputt.
Das Rostmonster. Mhm. Ja. Da gibt es schon ein paar Sachen, mit denen man die Spielenden wirklich ärgern kann. Sollte das das Ziel sein, weiß ich jetzt nicht. Ne? Wenn es der Story her motiviert ist, ne, weil das ist dann schon so ein bisschen, es trägt ja wieder zu dem Gedanken bei so ein bisschen. Ne? Es ist die Spielleitung gegen die Spieler einfach so ein bisschen. Ne? Das finde ich auch schwierig. Wie gesagt, wenn es halt irgendwie irgendeine Art von Motivation dafür gibt, ne, die halt dann auch am Ende Sinn macht, alles cool. Ja. Aber
ich glaube, gerade so bei irreversiblen Sachen ist schon ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, die Gruppe hat sich jetzt ihre Taverne aufgebaut und jetzt aus den ersten Leveln alles Geld, was sie eingenommen hat, in diese Taverne existiert und dann kommen sie vom Abenteuer wieder in der Big Bang Evil Guy jetzt einfach abgefackelt. Mhm. Weiß ich nicht.
Ob
das schnell auf die Spielleitung umschwenkt, dann der Ärger.
Ja, voll. Ne? Ich meine, auch da, ne, im besten Fall hat man sowas auch in der Session Zero einfach mal abgeklärt, ob so Sachen halt vom Tisch sind oder ne, so seid ihr cool damit, Dinge auch mal zu verlieren, ne? Ne, weil das ist ja eine dramatische Schraube, an der man so ein bisschen drehen kann, ne? Und aber trotzdem, da hast du natürlich vollkommen recht, ne? Wenn ich das quasi unangekündigt einfach mal raushaue, dass, das kann schon schwierig sein, auf jeden Fall.
Mhm.
Ja.
Ja. Und die andere Frage ist natürlich bei Power Level ist auch, wie gehen wir damit um, wenn jemand neu zur Gruppe hinzustößt oder wenn jemand den Charakter verliert oder aufgibt?
Mhm.
Fängt die andere Person dann wieder auf Null an und muss sich erst wieder hocharbeiten oder fängt die auf einem vergleichbaren Power Level an, also entweder gleiches oder ein bisschen drunter?
Ja.
Das kann ja auch durchaus einen Einfluss darauf haben, wie man dann entsprechend umgeht miteinander.
Total. Oder
wie krass es ist. Also gerade bei D&D zu sagen, mein Charakter von Level 12 ist jetzt gestorben, ich fange jetzt mit Level 1 wieder an und mit der Gruppe hinterher. Oh, weiß ich nicht, Digga.
Weiß ich nicht, ja. Da wirst du wahrscheinlich weniger Spaß in den ganzen Encountern haben, einfach weil du dich permanent irgendwie zurückhalten musst, von irgendwo aus 150 Metern Entfernung mal einen Pfeil schießt und ansonsten ist aber nicht viel, weil es viel zu gefährlich ist. Ja.
Wobei ich es auch sehr, sehr witzig fände, als kleinen Kampagnen-Twist zu sagen, man hat jetzt quasi einen fast total Party-Kill hinter sich. Und im Prinzip, der Paladin hat es überlebt, alle anderen mussten dran glauben. Und jetzt hat er halt eine Gruppe von Neulingen an der Backe, die alle Level 1 sind, die jetzt alle mal wieder irgendwie beim Hochlevel unterstützen müssen, bis sie ihn dann wirklich dann supporten können. Das fände ich auch sehr, sehr witzig.
Ja. Doch, das ist ein witziges Konzept. Aber auch da, ne, kann man machen, sollte man vorher drüber reden.
Mhm.
Ich meine, gerade bei D&D ist es ja einfach auch ein Ding, dass wenn du einen neuen Charakter halt eben machst, auf einem viel höheren Level, dann fehlt dir ja so ein bisschen das, was die anderen Spielenden quasi dann die ganze Zeit hatten über die Zeit, nämlich dieses langsame Aufleveln, das vertraut werden mit Fähigkeiten und okay, wie funktioniert so irgendwas. Ich kann mir das auch vorstellen, dass wenn du jetzt irgendwie ein Level 12 Ranger warst oder so und sagst dann auf einmal, okay, komm, ich mach mir einfach mal einen Wizard, ne? Und machst quasi den Jump, dass das auch dann auf Level, wenn du mit einem Level 12 Wizard einsteigst, dann gibt's, glaube ich, so viel Kram, wo du jetzt erstmal, weiß ich nicht, das erstmal einen Monat studieren musst, gefühlt, bis du da mal so richtig durchsteigst. Ne? Das ist dann auch wieder der Nachteil an einem hohen Power-Level, ne? Dass du in Games, wo es nicht so diesen krassen Unterschied gibt, du auch relativ easy einfach nochmal mit einem neuen Charakter einsteigen kannst. Und das nicht so kriegsentscheidend ist, wie das jetzt in D&D der Fall ist.
Ja. Ja, bei Spielen, wo Charaktertod in den Karten drin ist, sag ich jetzt mal, mache ich es grundsätzlich so, ich habe immer noch einen weiteren Charakter. Ich habe auch Spaß am Charakter bauen, aber
klar.
Ich habe immer noch einen in der Hintertasche und in der Hinterhand. Und den kann ich dann aus der Tasche ziehen, sobald der andere halt irgendwie stirbt, dann ist der bereit, um mitzuspielen. Mhm. Deshalb jetzt bei unserer D&D-Runde, als wir noch zusammen gespielt haben, habe ich das so gemacht, dass ich tatsächlich einfach zwei Charaktere parallel gelevelt habe. Das heißt, immer wenn der eine aufgestiegen ist, habe ich den anderen halt auch mitleveln lassen und mir überlegt, okay, macht das für den jetzt gerade Sinn? Dann habe ich ihn quasi immer nur eine Weile lang irgendwie sitzen lassen, habe ihn dann nochmal angeguckt, habe mal geguckt, okay, was gibt's fürs nächste Level Schönes zu entdecken?
Alright.
Und habe das dann einfach so ein bisschen mitgezogen.
Das ist auch smart. Cool.
Also ja. Es ist halt natürlich ein bisschen mehr Aufwand und es ist halt natürlich super schade, wenn man dann irgendwie mehrere Charaktere rumliegen hat, die halt nie zum Spielen kommen, weil man halt einfach nicht stirbt.
Wird man irgendwann sehr, sehr ne, schnell in seiner Entscheidung sehr, sehr selbstopfernd quasi, ne? Immer auf die Granate draufspringen.
Ja, oder halt einfach der Spielleitung anbieten, ob man halt mal irgendwie ein kleines Gastspiel einführen kann oder so.
Ja, 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 ja.
Ja. Aber ja, das, so habe ich das dann quasi gemacht, dass ich halt irgendwie so auch so ein Auflevel-Gefühl für den anderen Charakter noch so ein bisschen mit drin hatte.
Ja. Ja, das ist eine coole, coole Art und Weise, dass du halt nicht so alles auf einmal irgendwie hast, ja. Das, ja, ist aber schon sehr, sehr vorausschauend.
Mhm.
Ich habe ja Glück, wenn, wenn die Spielenden an meinem Tisch so halbwegs für einen Charakter wissen, was sie, was sie so tun können und wie das so alles funktioniert.
Ja. Weil man kann immer natürlich gucken, was bietet das System selbst für Progressionsmöglichkeiten an.
Mhm.
Das kann man sich natürlich angucken und was brauchen wir für die Progression, also wie kann ich darauf quasi Einfluss nehmen.
Ja.
Das sind so, glaube ich, so die Stellschrauben, die man am Anfang irgendwie so ein bisschen drehen kann.
Genau, es gibt immer so das Spiel Intrinsische quasi, ne, das, was halt das System einfach mitgibt. Und dann gibt es immer die Sachen, wo man selbst nochmal so ein bisschen dran drehen kann. Worauf man dann auch selbst wieder reagieren sollte, damit das Spiel halt interessant bleibt einfach.
Mhm.
Auch wenn man jetzt den Spielenden irgendwie eine coole Fähigkeit oder irgendeine coole Sache irgendwie gibt, dann sollten die das auch mal einsetzen dürfen, ohne dass du direkt den Konter dafür parat hast, einfach weil ansonsten fühlt sich's halt nicht wirklich befriedigend an. Ja.
Mhm. Ja, und Spiele wie D&D und Pathfinder sind ja auch relativ offen damit, wie sich das Power-Level verändert quasi. Also du hast jetzt schon diese einzelnen Tiers angesprochen, die es ja auch im Spielleiterhandbuch, glaube ich, gibt oder im Spielerbuch.
Mhm.
Also da kann man sich ja auch so ein bisschen dran orientieren. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine Gruppe und mit der Gruppe möchte ich jetzt irgendwie 10 Jahre lang eine Kampagne spielen in D&D, dann sollte man sich halt auch bewusst sein, dass man halt irgendwann sich mit den alten Drachen und irgendwelchen Göttern prügelt und halt nicht mehr mit irgendwelchen lokalen Fürsten.
Ja, ja.
Das sollte einem dann halt irgendwie bewusst sein, nicht, dass man dann irgendwann sagt, okay, keine Ahnung, ich kann euch keine Steigerung mehr geben, weil sonst halt das Gefühl der Kampagne komplett kaputt geht und wir Plots haben, die Welt verändern, die ich so nie wollte.
Ja, ja, ja. Klar, das verändert sich ja einfach mit, so ein bisschen, ne? Weil ich meine, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt eine Kampagne von Walking Dead spiele oder so, ne? Dann ist ja auch so wie jetzt irgendwie die Serie, ich meine, ich habe sie nicht ganz durchgeguckt, ne, aber jetzt für viele Staffeln ist es ja eigentlich fast immer so ein bisschen dasselbe. Ja, also weder die Zombies werden jetzt unbedingt krasser, noch kriegen die Charaktere irgendwie krassere Waffen oder krassere Fähigkeiten oder was auch immer. Es ist halt einfach nur Überleben. Ne? Und irgendwann baust du dir halt irgendwie eine Basis auf. Und wenn du das als Power-Level jetzt irgendwie sehen möchtest, okay, ne, du kriegst Ressourcen halt irgendwie dazu. Aber dann kann halt eben auch wieder einfach die Zombie-Horde kommen, die es halt alles wieder niedermacht. Ne, das ist dann halt eben auch da mit drin. Und dass das irgendwann langweilig wird, wenn ich mir als Spielleitung nicht irgendwas überlege, ob es jetzt irgendwie so eine so Mystery-Plot irgendwie ist, irgendwas, was sie aufdecken können, weiß ich nicht, ne, so dann oder auch in Alien oder so, ne, irgendwann hast du halt eben schon das Alien dann dreimal gesehen und dann, ja, ist das halt immer jetzt irgendwann nicht mehr so das Gruseligste, sag ich mal, die Spielenden wissen dann vielleicht, okay, wir werden alle sterben, aber was ist jetzt nichts mehr Überraschendes und dann muss ich halt irgendwie gucken, wie ich das von der Story her anpacke, dass es irgendwie spannend bleibt, ne, dass es neue Sachen zu entdecken gibt und was auch immer, ja.
Mhm.
Das fand ich ja ein kleiner Sidetrack quasi in Harry Potter, ne, zum Beispiel, ne. Da, wenn ich mir das so überlege, wie die Welt in Harry Potter quasi ist, da ist ja auch, ne, die kriegen Jahr für Jahr für Jahr irgendwie krassere Sachen, die sie machen können. Auch wenn es dann irgendwann einen Peak gibt, sag ich mal, ne. Aber die haben quasi dann auch immer jedes Buch oder Film oder wie auch immer man das jetzt primär sehen will, ist quasi geschrieben wie ein Mystery. Also es gibt immer wieder eine neue irgendwas Neues, was irgendwo abgeht, wo die Gruppe dann dahinter steigt, so langsam. Das heißt, da ist dann auch, du hast zwar irgendwie eine gewisse Progression drin von den Spells und von den Zaubersprüchen, die die Gruppe zur Verfügung hat, aber es ist immer nur dafür da, um jetzt irgendwie diesen Chunk von Mysterium irgendwie aufzulösen. Ne? Und da gibt es Sachen, die hilfreich sind, die nicht hilfreich sind. Das heißt, so kann man es natürlich auch machen. Also es ist ein bisschen ein Hybrid von beiden Sachen.
Mhm. Ja, Harry Potter finde ich als Beispiel auch spannend, weil sich ja auch der Ton zwischendurch ändert. Also es sind ja am Anfang wirklich junge Kinder,
ja, voll,
die dann einfach auch erwachsen werden. Und dann werden auch die Themen und die Bedrohungen werden halt auch Erwachsene.
Ja, total.
Das finde ich auch irgendwie spannend, dass man halt über den Ton auch eine Progression machen kann.
Ja, klar. Und dass das Altern von einer Gruppe tatsächlich auch dazu beitragen kann, so ein bisschen, ne? Das, ja. Ja, also viele, viele Möglichkeiten, wie man dieses ganze Thema um das Power-Level rum betrachten kann. Ich würde sagen, wir sind durch. Mir fällt jedenfalls nichts mehr ein. Hoffentlich war da irgendwas dabei, was euch weitergeholfen hat oder wo ihr einfach nur gesagt habt, jupp, das kann ich nachvollziehen. Wenn es so war, dann gebt diesem Podcast doch gerne eine Bewertung. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und auch dir, Dominik, vielen lieben Dank fürs Dabeisein.
Ja, dir ebenso vielen Dank für auch Themenvorschlag.
Oh, kein Problem. Gut, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder, wenn wir dann vielleicht auch nochmal komplett waren. Das würde mich sehr freuen, aber naja, wer weiß. Bei mir ist auch ein bisschen was los in nächster Zeit. Mal gucken. Aber ich hoffe, ich kann mir mal irgendwann noch einen Abend freischaufeln. Gut, dann noch einmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge von Dungeon Starter. Macht es gut. Ciao.
Bye, bye.
Dungeon Starter. Der Podcast fürs Rollenspiel leiten und spielen.